Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Hörbarust. Mit meinem heutigen Gast verhält es sich dergestalt, dass es zwar von ihm wahnsinnig viel zu lesen gibt, über ihn jedoch ist leider kein Artikel erschienen, der mir jetzt in die Hände gefallen ist. Also fand ich mich jetzt schon mal damit ab, komplett unvorbereitet in eine Sendung zu gehen, was ja auch mal ganz spannend sein kann. Aber dann kam doch alles anders.
Hörbarust. Heute mit
Lorenz Marold, 49, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Lorenz wächst in Köln-Lindenthal auf. Die Affinität seines Vaters, der auch als Jazzbassist auftritt, überträgt sich auf den Jungen, ebenfalls was das Instrument angeht. Lorenz mag New Wave und Punk. Nach dem Abitur studiert er Politikwissenschaften in Berlin, verdingt sich in ganz eigenartigen Jobs und arbeitet unter anderem als Autor für Zeitungen wie Taz, Faz oder Die Neue Zeit. 1994 wechselt er zum Tagesspiegel und da ist er heute noch. Nach 10 Jahren Blattzugehörigkeit wird ihm und seinem Kollegen Stefan Andreas Kastorf als Doppelspitze der Chefredakteursposten angeboten. Wir freuen uns sehr, mal wieder einen der Radio 1 Kommentatoren hier im Studio zu haben. Lorenz Marold, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Willkommen nochmal, Lorenz.
Schönen guten Tag.
Wir kennen uns ja ein bisschen vom Sehen und doch wusste ich jetzt so privat gar nichts über dich. Und die Vorgehensweise für diese Sendung ist ganz anders, denn wir haben ein Vorgespräch geführt, beziehungsweise Miriam Celik, die Redakteurin. Und jetzt weiß ich plötzlich ganz persönliche Sachen über dich.
Hat mir Sachen rausgeholt, die ich nie erzählen wollte.
Sag ich dir. Aber auf die wir natürlich uns auch irgendwie hin erzählen müssen. Und ich bin ganz gespannt, wie das Ganze läuft. Ja, also in Köln-Lindenthal bist du aufgewachsen.
Hohenlind, genauer gesagt.
Hohenlind. Was ist das für eine Gegend?
Eine ganz einfache, zentrumsnahe Kölner Gegend, in der nichts Besonderes passiert. Es gibt einen schönen Stadtwald, da muss irgendwo mein Teddy liegen.
Wie hieß der denn?
Das weiß ich nicht mehr, war ich ganz klein und den habe ich laut meiner Oma aus dem Kinderwagen geworfen und die hat das zu spät mitgekriegt.
Oh, ja. Es gibt ja ganze Fernseheinspieler, ganze Matzen, ganze Artikel, in denen aufgerufen wird, wenn Sie einen rosa Teddy sehen, bitte unbedingt abgeben. Es müsste so eine Fundstelle geben für solche Tiere. Man setzt die dann immer auf irgend so einen Elektrokasten, wenn man sie findet, ne, damit zurückgehende Mütter oder Väter die dann auch sehen. Aber
man muss sich Klone besorgen von den Dingern, das ist ganz einfach. Ja. Also kein Kuscheltier ohne Doublette kaufen, das ist ein ganz wichtiger Tipp.
Wobei man ja, also du bist Vater, du bist erfahren, deine Tochter Emma ist jetzt 6. Man weiß ja vorher nicht, welches Tier oder welche Puppe es in die Top 3 schafft.
Ne? Naja, man kriegt es ziemlich schnell mit, man kann es überhaupt nicht steuern natürlich. Bei Emma ist es ein kleines Entchen, Gaggen genannt. Ja, und das hat eine Freundin, eine Bekannte hat ihr das mal geschenkt und das wurde es dann. Ja, es gibt inzwischen 4 davon, 2 sind verloren, Gott sei Dank sind noch 2 übrig.
Also, aber Emma
noch
weiß nicht,
abgesichert.
Emma weiß nicht, dass ihr da aus so einem Fundus
euch bedient. Doch, die hat es irgendwie schon mitgekriegt. Ja. Es gibt auch das Lieblingsgaggen und das, was für die Kita taugt. So.
Also, verstehe. Das ist natürlich eine ganz neue Dimension.
Unterschiedlich abgenagt. Aber tröstet auch, die trösten beide.
Verlierst du heute noch oft Sachen?
Nein, relativ selten. Ich finde fast alles immer wieder. Wenn ich was verliere, wird es eigentlich eher geklaut.
Ah, dein Fahrrad
mein
jetzt,
Fahrrad
ne?
zum Beispiel.
Wo hast du das angeschlossen?
Das stand im Hof bei uns, war angeschlossen und plötzlich war es nach dem Winter weg. Also ich habe nicht jeden Tag nachgeguckt im Winter, ehrlich gesagt, aber dann war es weg. Also wer es hat, Wassergasse 5 zurückbringen.
Naja, und wirst du dir jetzt so ein neues Fahrrad kaufen, bei dem man wieder Angst haben muss, dass es geklaut wird? Oder so eins mit ordentlich Flugrost, was ja mein super Tipp ist gegen Diebstahl?
Ja, das habe ich auch überlegt, so ein 50-Euro-Rad. Nee, ich wollte eigentlich wirklich mal ein gutes kaufen und dann auch in 2 gute Schlösser investieren und einfach hoffen.
Ich möchte ja Millionärin werden durch die Idee, dass man an Schlüsselbunden, ist das der Plural von Bund?
Bünder?
An Schlüsselbunde. Schlüsselbündern?
Schlüsselbünde.
Telefonnummerschilder dran macht, weil, wenn man Schlüssel verliert, also wenn du jetzt einen Schlüssel finden würdest, was würdest du damit machen? Du gehst...
Aufheben.
Wie aufheben?
Schlüssel habe ich schon auch gefunden. Ich habe eine Kiste mit ganz vielen Schlüsseln.
Aber dann kommen ja die Besitzer nie mehr an ihre Schlüssel ran.
Die kommen auch anders nicht mehr an ihre Schlüssel.
Siehst du, das ist, und deswegen werde ich ja Millionärin mit dieser Wahnsinnsidee, wenn jeder Mensch an seinem Schlüsselbund eine Telefonnummer hat. nicht eine Adresse, liebe Hörer, aber eine Telefonnummer. Gut. Dann weiß man doch, wen man anrufen muss, um zu sagen, du, ich habe deinen Schlüssel gefunden.
Ist eine gute Idee, du musst sie nur geheim halten.
Okay, dann rede ich mit niemandem drüber. Ja. Köln, Lindenthal, du hast Hohenwiese.
Hohenlind
noch dazu gesagt.
Genau, da war das Krankenhaus.
Deine Eltern, das weiß ich aus diesem Wahnsinnsvorgespräch, haben ja auch schon eine ganz gute Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Aber auch dein Vater hat eine ganz interessante Vita. Der war Jazz-Bassist.
Naja, die sind ja keine Urkölner, sondern kamen mein Vater aus Thüringen, meine Mutter aus Breslau. Und haben sich dort auch kennengelernt in Thüringen und waren mal in Berlin dann eine Zeit lang, lange vor dem Mauerbau, und sind dann mit der Mutter meines Vaters Richtung Westen nach Köln. Und naja, mein Vater hat immer viel Musik gemacht, früher ganz viel Gitarre gespielt, schon als Jugendlicher, dann ist auf Bass umgestiegen, hat das Ding aber irgendwann in die Ecke gestellt und ist Richter geworden. Und hat dann aber später jahrelang auch immer noch zu Hause gespielt auf seiner Gitarre.
Mhm, Richter geworden. Also er hat Jura studiert sehr lange dann wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie lange ist das insgesamt? Wie lange muss man studieren und danach auch noch, wie nennt man es dann bei Juristen, bevor man zum Richter berufen wird?
Ich weiß es gar nicht genau. Du musst ja, gibt's erste Staatsexamen, zweite Staatsexamen. Also es dauert, glaube ich, eine ganze Zeit lang.
Mhm. Und deine Mutter?
War Lehrerin. Die konnte zuerst nicht studieren im Westen. Es wurde damals, glaube ich, die Ostabiture nicht anerkannt. Mein Vater hat es doppelt gemacht. Er hat sich gleich hingesetzt und hat nochmal im Westen Abitur gemacht. Meine Mutter hat das nicht gemacht. Das wurde dann später erst anerkannt, Jahre später. Und dann hat sie auch noch studiert. Da war ich schon lange in der Schule. Und da ist sie in die Uni gerannt, an die PH in Köln, und ist Lehrerin geworden.
Toll. Und was für eine Lehrerin?
Sie hat Grund- und Hauptschule gemacht und hat Englisch unterrichtet, Religion unterrichtet, alles Mögliche halt.
Hast du davon profitiert?
Insofern, als wir mittags oft von unseren Omas bekocht wurden.
Okay.
Und da gab es halt immer Eis. Also die Abwesenheit wurde jedenfalls vereist. Das war schon ganz gut.
Wir, das bist du und Susanne, deine Schwester.
Meine Schwester Susanne, ja.
Ist die 3 Jahre jünger oder älter als du?
Die ist jünger. Knapp 3 Jahre jünger.
Okay. Gut, wir kommen zum ersten Song, den du mitgebracht hast. Some Velvet Morning. Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Mhm. Willst du was dazu sagen?
Du, das ist einfach 60er Jahre pur. Wenn ich den Song höre, da geht ganz viel so im Kopfkino los, was zu Hause auch war. Also vom braunen Plattenspieler. Jackson war eigentlich der Song, der so mir als erstes ins Ohr kam. Den hat, glaube ich, meine Mutter immer gerne gehört. Mir gefällt Somewhere with Morning einfach ein bisschen besser, aber so Jackson wäre wahrscheinlich der Titel gewesen. Hätten aber auch aus dieser Zeit die Beach Boys zum Beispiel sein können, die bei uns liefen. Sehr zum Schrecken meiner Oma, weil es da also halt doch ein bisschen rauer zur Sache ging.
Bei den Beach Boys?
Oh, ja.
Och, die waren doch
fast. Bei Good Vibrations gibt's da diesen einen Moment, wo dann so chormäßig so rausgesungen wird, so laut. Und das war ja damals schon fast punkig.
Ist das jetzt dieser Song, den wir hören? Es gibt eine Primal Scream-Version mit Kate Moss, glaube ich, oder so. Ist das der Song im Original, den wir jetzt hören?
Das ist ein Original mit Lee Hazelwood und Nancy Sinatra. Und eigentlich wollte ich fast jeden Song in der Coverversion machen, weil man dann sehr viel verknüpfen kann. In diesem Fall ist das Original, glaube ich, das Beste.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Lorenz Marold, dem Chefredakteur vom Tagesspiegel. Das kann man schon so sagen, auch wenn ihr eine Doppelspitze seid. Man muss jetzt nicht jedes Mal sagen, einem der Chefredakteure des Tages.
Nö, wir sind ja beide Chefredakteure, also kannst du auch sagen Chefredakteur.
Ja, gut.
Ich vergesse nur den anderen immer nicht und der andere auch mich nicht. Insofern, für uns ist das immer, glaube ich, noch was anderes.
Für dich war es schwierig, glaube ich, dich auf 8 bis 12 Songs einzustellen.
Das war die Hölle,
oder?
Ehrlich gesagt. Also jeden Tag eine andere Liste. Ja. Wochenlang irgendwie überlegt und gestrichen und gesetzt.
Ohne
und
Quatsch,
überlegt.
Wirklich?
Oh, fürchterlich. Ich habe dann irgendwann Kategorien gemacht, habe mich also entschieden, keine Klassik, keine Kinderlieder und kein Karneval. Ja, obwohl alles seine Berechtigung gehabt hätte. Aber das hat die Sachen nicht wirklich erleichtert. Es hat eine Schneise geschlagen, aber es war trotzdem noch. Also es ist unheimlich viel wieder rausgefallen, was schon auch wichtig war, wo ich gedacht habe, das ist jetzt zu nah an dem anderen dran und so. Und ich bin mit der Liste jetzt auch natürlich schon längst nicht mehr zufrieden. Ja, das ist also. die ganzen Sachen, die rausgefallen sind, die sind, also es ist schrecklich. Glamrock zum Beispiel ist gar nicht dabei gewesen jetzt. Mhm. Hatte ich ein paar Mal gesetzt, dann habe ich immer reingehört, habe gedacht, aha, schon ganz gut, geht schon ein bisschen was los im Kopf, aber das will ich jetzt nicht unbedingt irgendwie, wenn ich nur 8 Stücke habe, will ich dann nicht unbedingt dann noch eins davon reinmachen. So, echt schwierig.
Du bist auch, also kann ich mir vorstellen, so ein Besessener. Ich kann mir auch vorstellen, dass du eine, also hättest du es jetzt nicht zum ehrenwerten Tagesspiegel gebracht, dann hätte es auch die Specs oder die Rolling Stone sein können. Also ich kann mir vorstellen, dass du dein Leben auch mit dem Schreiben und Denken über Musik verbringen könntest, oder nicht?
Hätte sein können, wobei ich finde, es ist echt schwierig, über Musik zu schreiben. Ja, also ich hab schon große Hochachtung darüber, davor, wie man intelligent über Musik schreibt, ohne dass man die Leute langweilt und sich in Stereotypen verfängt und so. Das ist schon eine hohe Kunst, glaube ich. Ja, es wird ja oft so ein bisschen abgetan. Aber wirklich gute Musikschreiber, das finde ich schon stark. Das ist schon toll.
Aber du bist doch mit Sicherheit einer von den Jungs gewesen, die Tapes aufgenommen haben für Mädchen, die sie gut fanden.
Ja, das war ja der Horror schlechthin. Ich habe ja irgendwie gedacht, wo muss ich überall gucken? Wo könnten Songs noch stecken, die interessant sind? Und dann fiel mir ein, ich habe komplett vergessen, dass ich noch kistenweise Kassetten habe, ja. So. Und dann ging der ganze Mist von vorne los. Also, es ist schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob man viele davon noch richtig hören kann. Also ich glaube, die nutzen ja ab mit der Zeit.
Das ist, also sie nutzen, ich weiß nicht, ob sie abnutzen, ob man das so nennt, aber ich habe die auch gehortet. Also ganz, 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 ganz viele Tapes, und ich war so froh, als ich mein jetziges Auto gekauft hatte, da war am Anfang noch ein Kassettenrekorder drin. Und ich fand das so toll und ich habe das verteidigt und habe gesagt, ja, weil jetzt höre ich meine ganzen alten Tapes mal wieder, das ist super und der bleibt auch. Das Problem ist, dass ich aus Platzgründen die Tapes ohne Kiste drum archiviert habe, also ohne diese kleine Plexiglasbox. Das wiederum führt dazu, dass sich die Bänder so verkleben, dass die so, früher ruckelte man ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts mit dem Stift und dann war es wieder okay. Tatsächlich habe ich jetzt neulich den Schritt unternommen, weil diese riesen Kisten mit Kassetten, ich habe so wenig Platz, es muss alles weg. Ich habe mir jetzt einen Kassettendigitalisierer gekauft.
Aber das kostet so viel Zeit, ja.
So, und das ist genau der Punkt. Das ist nicht praktisch genug oder ich habe es nicht geschnallt, weil du musst dann tatsächlich fast die ganze Zeit daneben sitzen, wenn das Ding dann um ist, weil es dreht sich dann automatisch wieder um. Und du musst dann die Songs so markieren, ne, so Übergänge oder so, wann der neue Song anfängt. Das macht er nicht von selbst. Das habe ich bei 3, 4 Songs gemacht. Eine habe ich sogar nochmal aufgeschraubt und zusammengeklebt. Da habe ich noch ein Foto von gemacht, weil ich wusste, es ist das letzte Mal in meinem Leben. Und danach habe ich gesagt,
aber davon lebt, glaube ich, der Rest dieser Musikindustrie, dass man sich dann immer wieder das neue Medium kauft, weil das alte nicht mehr funktioniert. Also das, was ich an CDs gekauft habe später, war sehr, sehr oft ja das, was ich auch schon als Kassette oder Platte hatte.
Ja, na klar, das stimmt.
Und das Gleiche geht natürlich jetzt auch wieder, ich meine, ich habe x Songs jetzt auch wieder einfach bei iTunes gekauft, weil ich gedacht habe, wo habe ich denn jetzt die CD und bis ich die wieder finde und so, dann zack, nochmal 99 Cent wieder raus für einen Song. Davon leben die, glaube ich, auch ein bisschen.
Das muss unbedingt bald billiger werden, das geht so nicht weiter. Also ich habe jetzt den Schritt gewagt und habe tatsächlich die meisten meiner Kassetten weggeschmissen. Weil ich sie auch nicht mehr höre. Es ist einfach so. Und ich habe mich nochmal, das ist ja so schön, das ist ja auch das Entgegenkommen der neuen Technik. Ich habe mich mit meinem Musikerkennungs-App oder wie das heißt. Also ja, es ist eine App, aber ich wollte es jetzt irgendwie möglichst branchen, weiß ich nicht, firmenübergreifend. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das nur auf iPhones kriegt. Und habe mir bestimmte Songs einfach nochmal, habe ich mir die Interpreten geholt. Und habe sie mir auch dann einfach nochmal digital gekauft und dann habe ich Abschied genommen.
An einem, ich kann Abend schlecht wegschmeißen.
Ja, eines Tages wirst auch du soweit sein, wahrscheinlich. Umzüge helfen ja immer dabei, wegschmeißen muss. So, wenn wir jetzt Spoon hören von Can, wie ordnen wir das in dein Leben?
Begleitend, lebensbegleitend für die späten 60er, Anfang 70er bis sogar Anfang 80er Jahre. Das liegt ein bisschen an Jackie Liebezeit, der Schlagzeuger von Can.
Muss man den kennen, ja?
Muss man den kennen? Man kann ihn kennen. Der hat in Köln, der spielt, glaube ich, immer noch. Und der hat in Köln damals im Stollwerk auch gespielt. Das war so eine besetzte Schokoladenfabrik, wo ich sehr, sehr oft war, jeden Montagabend. Da war immer große Disco und so. Und mein Vater verbindet mit Can auch einiges, weil er auch Jackie Liebezeit von ganz früher noch kennt, als er Jazz gemacht hat. Jackie Liebezeit hat früher Jazz gemacht. Natürlich ist Can auch so eine Urkeimzelle von diesem ganzen Krautrock-Gedöns. Und man stößt immer wieder auf Can. Man stößt auch immer wieder auf Leute, die Can toll finden, auch im Ausland. Das ist schon was Besonderes. Es gibt ja wenig Bands, deutsche Bands, die im Ausland irgendeine Rolle spielen. Auf Auf Cairn wird man oft angesprochen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Lorenz Marold. Er ist Chefredakteur beim Tagesspiegel. Jemand, der tatsächlich auch sehr früh, glaube ich, selbst Musik gemacht hat. Mhm. Dein Vater, hast du ja schon erwähnt, hat Gitarre und Bass gespielt. Hast du ihn dafür bewundert? Dann ist es deswegen auch bei dir dieses Instrument oder diese Instrumente geworden?
Ich glaube, am Anfang war eher der typische Reflex, dass ich das nicht so richtig wollte. Also Gitarrenunterricht fand ich immer ziemlich ätzend am Anfang. Und ich habe relativ spät dann angefangen. Habe mir irgendwann Bass gekauft, da war ich glaube ich schon 18 oder 19 oder so. Aber dann richtig und volle Pulle. Aber bis dahin war fast so ein bisschen so, mache ich nicht mit, ist mir irgendwie zu blöd.
Hattest du denn liberale Eltern, sodass du Punkte finden musstest, wo du so ein bisschen rebellieren konntest? Oder?
Also das verändert sich ja, glaube ich, das Bild, was man von seinen Eltern hat im Laufe der Jahre. Und es verändert sich mehrfach. Es gibt da nicht so ein festes, sondern man vergleicht natürlich auch. Man vergleicht auch, wie man selber wird. Und liberal im nicht parteipolitischen Sinne auf jeden Fall, glaube ich schon. Und obwohl meine Eltern nicht anti-autoritär uns erzogen haben, glaube ich, haben wir auch schon eine ganze Menge auch machen können und ausprobieren können. Wir haben immer, also meine Schwester und ich, glaube ich, uns immer hundertprozentig darauf verlassen können, dass auch wenn mal was richtig daneben geht, dass die uns einfach den Rücken stärken und immer zu uns halten, was natürlich auch geholfen hat bei vielen Sachen. Aber es hat natürlich auch schon Ärger gegeben, ne? Klar. Also es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie alles durften. Mhm. Aber es, auf die Frage liberal, im Prinzip würde ich sagen, ja.
Ihr habt auch ein Boot gehabt?
Mehrere, ja, immer wieder neue. Von ganz klein angefangen. Irgendwann hat mein Vater angefangen zu segeln und sich für mal irgendwann so ein kleines Segelboot entschieden und über die Jahre dann immer mal wieder eine Kategorie größer gekauft. Und das waren schon tolle Jahre eigentlich, weil wir immer wieder im Sommer dann erst in Holland, aber später dann auch so Norwegen und Schweden und so an den Küsten lang gefahren sind. Und mein Vater war richtig, richtig Hardcore-Verrückter. Der ist dann also auch schon im späten April auf den Kahn Richtung Norwegen und hat dann morgens das Eis vom Deck gekratzt und so. Also der hat die Sachen, die er gemacht hat, wirklich immer volle Pulle gemacht. Und ich glaube, davon habe ich auch ein bisschen was abbekommen. Also das, was ich mache, mache ich auch immer möglichst ganz und völlig fanatisch. Und wenn es mal vorbei ist, ist aber auch dann richtig vorbei.
Okay, du bist auf einer Gesamtschule gewesen. Damals waren Gesamtschulen ja experimentell, was ganz Besonderes. Rodenkirchen Gesamtschule. Ich habe da jetzt hier auf diesem Zettel, der mir zur Verfügung gestellt wurde, keine Klassenräume. Was heißt das?
Also ich war im zweiten Jahrgang und da wurde noch wild experimentiert, also komplett. Da gab es Großräume mit allen Klassen eines Jahrgangs zusammen. Und
wie stellt man sich denn deinen Unterricht vor?
Also es gab, glaube ich, keinen so richtig. Also es war ein einziges Chaos, wenn ich das richtig erinnere. Es wurde dann auch relativ schnell, wurden dann die ersten Stellwände gekauft und aufgezogen und nach ein paar Jahren wurden dann auch da Wände eingezogen, richtig. Aber das war eine total verrückte Zeit. Also es wurde alles Mögliche ausprobiert. Es war also auch total umstritten, ja. Nordrhein-Westfalen war damals so Vorreiter für andere Art von Erziehung. Und ich hätte mit meinem Gesamtschulabitur damals auch nicht überall in der Bundesrepublik studieren können. Ja, das war also so, in Bayern zum Beispiel war das ja völlig verpönt. Da wurde unheimlich viel experimentiert und vielleicht habe ich auch das ein oder andere nicht gelernt, von dem ich im Nachhinein sagen würde, ich hätte es ganz gern gelernt oder habe es mir später irgendwie erst selber beibringen müssen oder so. Aber das war eine tolle Zeit, ich möchte das nicht missen. Und zwar nicht, weil wir irgendwie nicht lernen mussten oder so, oder weil alles irgendwie, jeder durfte machen, was er will, war nicht ganz so, aber wir haben unheimlich viel mitbekommen von sehr vielen, sehr jungen Lehrern, die unheimlich engagiert waren und die mit uns einfach viel gemacht haben, die uns sehr viel übers Leben beigebracht haben und das habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung.
Was meinst du damit? Gib mal ein Beispiel.
Lehrer, die sich auch dafür interessieren, wie es einem geht und warum es einem so geht und die einem von ihrem Leben erzählen, die einem auch ein Vorbild sind in manchen Dingen, die vielleicht auch selber verrückte Sachen machen, die man von Lehrern damals wohl nicht unbedingt erwartet hatte.
In der Punkband spielen zum Beispiel.
Zum Beispiel das. Also Klaus Meyer, einer meiner Lehrer von damals, hat in der Band gespielt. Hirnriss hieß die, wenn ich mich richtig erinnere. Fand ich natürlich großartig, einen Lehrer zu haben, der in der Punkband spielt.
Wann ist denn dein Freund Klaus in dein Leben getreten?
Oh, Klaus. Klaus war so ein Heimatausreißer, glaube ich, von seinen Eltern mit 16 oder so ausgezogen, kam zu unserer Schule, war so ein bisschen Stranger, Außenseiter, der damals schon immer so mit Bauarbeiterklamotten rumgelaufen ist und mit dem hatte irgendwie keiner so richtig viel zu tun. Den habe ich mal überholt mit meinem Fahrrad, als er mit seinen Platten hatte, mit so einem aufwendigen Bauarbeiterkasten. Und dann habe ich ihn gefragt und dann sagte er, war glaube ich 16 oder so, er muss dringend auf die Baustelle, weil er da einen Auftrag hat. Und dann habe ich ihm meine Kiste gegeben, damit er da schnell hin kann.
Dein Rad.
Mein Rad. Und so habe ich Klaus kennengelernt. Und später, wir haben dann später auch zusammen gewohnt in Berlin und wir haben sehr viel zusammen gearbeitet dann auch. Bauarbeiten gemacht.
Wie?
Obwohl das wirklich nie so mein Ding war. Ja, ja. Er macht das heute noch und ich habe das so jobmäßig immer mitgemacht. Und wir haben alles gemacht, geschreinert, Dächer gedeckt und all solche Sachen.
Wow. Also du bist derjenige, wenn bei euch zu Hause irgendwas kaputt
ist?
Nee,
eben nicht. Das ist ja, im Grunde genommen bin ich da wieder, also ich bin da völlig von weg. Ja, wenn irgendwas kaputt geht oder sowas, da ist zum Beispiel der Riesenunterschied zu meinem Vater. Der freut sich geradezu, wenn irgendwas nicht funktioniert. Weißt du noch, beim Segeln, wenn irgendwas nicht ging und so und ich dachte, scheiße, jetzt geht das wieder los. Merke ich so, da läuft er zu großer Form auf. Das ist eine Herausforderung, findet er klasse. Irgendwie hat ja auch später unheimlich viel rumgebastelt mit seinen Computern, X-Festplatten ein und aus. Er hat uns einen Computer selbst gebaut aus Teilen und so.
Wow.
Also meins war das eigentlich nie so richtig. Ich habe das trotzdem gemacht, weil ich das auch lernen wollte. Weil mir es einfach auch Spaß gemacht hat, was dazu zu lernen. Mhm. Aber dass das nicht mein Ding ist, das war mir dann auch irgendwann klar. Also dass ich da zumindest nicht bei bleiben möchte.
Und Klaus und du, ihr wart dann die neue, wart ihr so ein Zweiergespann oder habt ihr sowieso, hast du Klaus so ein bisschen rangeholt zu den anderen Jungs, weil du sagtest, er war so ein bisschen der Außenseiter bis dahin?
Also er war ja nicht ein Außenseiter im Sinne von, wird auf den Arm genommen oder sowas, aber er hat halt ja auch nie Zeit gehabt. Ja? Also
weil er immer auf der Baustelle war.
Weil er immer auf der Baustelle war.
Verstehe. The Clash hast du mitgebracht. Oh, ja. Rudy Can't Fail.
Mhm. Clash ist eine der ganz großen Bands für mein Leben, muss ich so sagen. Haben mich unheimlich beeinflusst und tun das auch bis heute, obwohl Joe Strummer vor ein paar Jahren ja leider gestorben ist. Ich habe Clash ein paar Mal gesehen. Einmal in Paris, das habe ich noch sehr genau in Erinnerung, das war ein fantastischer Ausflug, das war im Mai in Paris, da war am 8. Mai, habe ich Clash gesehen, in so einem riesen Zelt, das war super, da war die Sandinista-Zeit gerade. Zwei Tage später wurde Mitterrand gewählt, zum ersten Mal als Präsident und einen Tag später ist dann Bob Marley gestorben, also das war so ein eigenes Rausch innerhalb kürzester Zeit. Ich hatte da in Paris nach einer Klassenfahrt ein paar Leute kennengelernt und habe die unheimlich oft besucht und war so die Paris-Zeit. Und obwohl Clash ja nun gar nichts mit Paris eigentlich zu tun hat, außer dass sie zufällig damals da gespielt haben, verbinde ich das auch ein bisschen damit.
Radio 1, die Hörbarust heute mit dem Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold. Sagt man des Tagesspiegel oder des Tagesspiegels?
Ja. Das hat ewige Diskussionen bei uns gebracht. Die sind bis heute, es ist ein richtiger Kampf, bis heute nicht entschieden. Also die einen, die sagen irgendwie, wer sind wir, dass wir unseren Namen beugen, der deutschen Grammatik, des Tagesspiegel. Ja, und dann gibt es die Pragmatiker, die sagen irgendwie, das ist natürlich des Tagesspiegels. Und ich sage das auch so, also ich hänge das S immer dran. Aber das ist einer der Streitigkeiten, die wahrscheinlich nie entschieden werden.
Ja, das ist so ähnlich wie von Dussmann, das Kulturkaufhaus.
Ja,
also wo man auch erstmal so, ja, man muss erstmal überlegen, also man lässt sich drauf ein oder nicht. Aber wenn nicht, dann klingt es jedes Mal fürchterlich.
Ein Beitrag von der Tagesspiegel. Ich meine,
das ist so. Das geht nicht.
Das geht das klingt nicht mal mehr türkisch.
So, es gab ganz scharfe Zwillinge bei euch. Das weiß ich auch durch dieses ominöse Vorgespräch. Vielleicht sollten wir es jetzt immer machen, ich weiß es nicht. Jetzt frage ich mich, ob man, vielleicht sollten wir die Nachnamen besser weglassen, damit sich die Menschen nicht, und sei es durch Facebook, dass diese armen Mädchen Heike und Antje irgendwie darauf angesprochen werden. Also Heike und Antje, deren Nachnamen wir jetzt nicht nennen, hinter
denen.
Die
heißen auch anders, habe ich festgestellt inzwischen. Also ich habe Zufall über Stay Friends, wo ich jetzt seit einem Jahr mal bin, um einfach mal zu gucken, was aus den Menschen so geworden ist, habe ich eine von den beiden wiederentdeckt. Heißt natürlich jetzt auch ganz anders. Ich habe sie auch gar nicht mehr erkannt, ehrlich gesagt. Deswegen ist der Nachname sowieso egal. Das waren die scharfsten Zwillinge der
der Region.
Ja, der Schule, sagen wir mal.
Wieso? Waren die eineiig auch noch?
Ja, ja. Wollten alle hinter den, also waren alle hinter den her, wirklich.
Also so werden Fantasien, Männerfantasien geboren.
Absolut,
dann auch, ja?
Absolut, ja.
Man fragt sich ja, wann wird der Stein gelegt, wann kommt er ins Rollen, der Grundstein, aber gut. Und die sahen, hatten Zöpfe, lange Zöpfe.
Die waren blond, hatten lange Haare, ja.
Haben gekichert und ihre Haare in den Nacken geworfen.
Ganz fürchterlich. Und haben natürlich mit diesem Zwillingsding immer gespielt. Wobei natürlich, ist ja bei Zwillingen so, wenn man die ein bisschen kennt, dann kann man sie auseinanderhalten. Ja, aber die waren, das war sozusagen der, die Zwillinge, die waren wirklich der, der Traum aller Gesamtschulmänner in Rodenkirchen.
Jungs, ihr wart Jungs doch.
Absolut,
damals.
Ja.
Und waren sie unnahbar oder gab es schon hin und wieder mal Chancen?
Gar nicht.
Hast du eine von beiden mal geküsst?
Ich habe jetzt, als ich da danach gefragt wurde, habe ich drüber nachgedacht. Und tatsächlich ist mir eingefallen, dass ja. Aber ich habe ehrlich gesagt die Frage befürchtet. Ich weiß nicht mehr welche.
Wahrscheinlich haben sie auch ihr mieses Spiel mit dir gespielt. Und am nächsten Tag fehlten deine zwei Lieblingsplatten. Ach nee, so weit ging das ja nicht. So ein Kurs war ja viel harmloser in der Zeit.
Ja.
Bitte lass mich in dem glauben. So, und dann hast du, du hast schon erzählt, dass du dein, dass du Bass gespielt hast.
Mhm.
Und auch in Bands hast du mitgespielt. Und dann gab es eine erste richtige Band. Und die habe ich dann googeln können, nachdem ich den Namen erfahren habe. Und die haben ja richtig, die haben ja richtig auch Erfolge gefeiert, nämlich die Magoo Brothers. Die
Magoo Brothers, genau, ja. Das war eigentlich eine Waschsalon-Band im wahrsten Sinne des Wortes.
Was ist das?
Das ist einfach eine Band, die ihre Auftrittsorte in Waschsalons sucht. Also wir haben eine Tour gemacht in Deutschland und haben normale Gigs gehabt auch in der ersten Zeit und haben aber quasi jeden Abend in einem Waschsalon oder jeden Nachmittag in einem Waschsalon gespielt. Haben immer mit Handzetteln vorher in den Städten gesagt, morgen und so weiter, sind abends durch die Kneipen gezogen, war immer voll. Und die Konzerte sind immer von der Polizei beendet worden, was den schönen Nebeneffekt hatte, dass quasi jeder dieser Auftritte in die Zeitung kam. Und wir in den Stadtmagazinen irgendwie auf die Titelseiten, das lief wirklich eine Zeit lang sehr, sehr gut, ja.
Es gab einen West-Berlin-Sampler mit dem Titel Sucht.
Oh, ja.
Und da habt ihr gleich ein Lied drauf platzieren können,
ja,
das, Let's Go.
Ja, ich glaube, das war sogar live im Blockschock aufgenommen oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Aber die Platte, die wir danach gemacht haben, die war schon ein bisschen professioneller. Also war schon eine echte Studioaufnahme. Dieser Suchtsampler, genau, da haben unheimlich viele Berliner Heroen von damals mitgespielt.
Hast du in der Zeit gedacht, du könntest Berufsmusiker sein?
Ich habe eine Zeit lang von Musik gelebt. Also ich habe ja nicht nur in Bands gespielt, sondern ich habe Studiosachen auch gemacht.
Mhm.
Und mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Musikarten, Stilen zusammengespielt. Eine Zeit lang habe ich mit Marianne Rosenberg und Marianne Enzensberger gespielt.
Nee.
Ja, die hatten ein ganz nettes Rouge et Noir, hieß das damals. Nettes Projekt gemacht. Gerrit Meyer war damals auch dabei von PVC. Und Höhepunkt war, glaube ich, ein Auftritt im Theater des Westens. Bei, ich glaube, es war eine AIDS-Gala oder sowas. Das war eine nette Zeit auch irgendwie. Also da habe ich viel gemacht. Ich habe viel in verschiedenen Bands gespielt, viel Studio gemacht, viel live gespielt. Bobo und Whitewood in Houses zuletzt. Die habe ich kennengelernt. Bobo, die kam...
Das war eine Ost-Indie-Band,
genau.
Ne?
Ja, ja. Da sind wir, nach der Wende bin ich mit denen rumgezogen oder... Ja, es war nach der Wende, aber vor der Einheit. Und ich weiß noch, dass wir in den ganzen Jugendclubs gespielt haben. Und ich kriegte immer DDR-Mark noch als Honorar, mit dem ich nichts anfangen konnte.
Jetzt fragt man sich natürlich, doch, man konnte sich mal Kunstbücher kaufen. Das war ja immer das, was macht man mit diesen blöden 25 Ostmark? Und dann gab es da immer ganz schöne Kunstbücher.
Ja.
Das war toll.
Schallplatten konnten wir auch kaufen, ne?
Ja, aber nicht so gute, ne?
Aber ich habe also etliche von diesen ganzen Ostbands Schallplatten gekauft damals.
Oh Gott, ja, dann habe ich das jetzt eben total unsensibel gesagt, nicht so gute. Gut, das war damals nicht mein Geschmack, vielleicht hätte ich es so formulieren sollen.
Würde ich unterstreichen, ja.
Okay, jetzt fragt man sich natürlich, wie kannst du so ein Leben geführt haben? Was hast du getan? Du hast Politikwissenschaften studiert und deswegen ging es wahrscheinlich auch nebenbei so ein bisschen, dass du dich der Stadt anvertrauen konntest, dass du durch die Clubs getingelt bist, Musik gemacht hast, gefeiert hast wahrscheinlich auch. Das war doch parallel zum Studium, oder nicht?
Kann man so sagen, wobei ich glaube, eine Zeit lang habe ich eigentlich gar nicht studiert. Also bin nicht hingegangen, ging auch nicht, war keine Zeit da. Das war so, glaube ich, 86, 87 die Zeit. Ich war auch relativ lange eingeschrieben deswegen, also so von Anfang 83 oder sowas bis 89, also schon ein paar Jahre. Gut, aber das ging dann irgendwann glatt. Also manchmal kam auch ein Streiksemester dazu.
Das heißt, wenn du heute Bewerbungsmappen zum Beispiel kriegst von Leuten, gehörst du zu denjenigen, die Verständnis zeigen für lange Zwischenzeiten oder lange Matrikulationszeiten?
Ich habe, oder sagen wir mal so, wir haben ein großes Faible für Lebensläufe, in denen nicht alles ganz glatt geht. So, und da muss nicht eine Katastrophe passieren, aber Leute, die auch mal was anderes machen oder was Schräges zwischendurch probieren und so, das finde ich immer viel interessanter als die Leute, die mit 23 schon ein Auslandsjahr in irgendeiner Agentur und dann fertig sind und auch nicht mehr genau wissen, was jetzt noch passiert. Und das ist in unserem Job zumal, glaube ich, sehr wichtig. Ja, also als Journalist Sachen ausprobiert zu haben, finde ich schon einen großen Vorteil.
Ist das jetzt eine Antwort auf die Frage gewesen, ob du lange Immatrikulationszeiten dann also durchaus befürwortest? Oder müssen die Leute dann schon auch aufschreiben, da bin ich tatsächlich 2 Jahre nicht zur Uni gegangen, weil ich gedacht habe, ich müsste in Peru Blockflöte spielen zum Beispiel? Es muss ja nicht immer gleich ein Entwicklungshilfeprojekt sein, mit dem man wahrscheinlich sowieso angeben würde im Lebenslauf.
Ja, die sind immer ganz schrecklich, finde ich.
Warum?
Naja, weil das so ein herausgekehrtes, ich habe was Gutes getan ist. Das hat oft sowas Aufgesetztes, was ich nicht so richtig mag eigentlich. Also ich mag eher, wenn die Leute ein bisschen bescheiden damit umgehen, was sie gemacht haben, ohne dass sie protzen, dass sie irgendwas besonders Mutiges getan haben, sondern wenn sie das einem mitteilen können, ohne dass das so als...
Wie soll das gehen, wenn man es nicht erwähnt? Also ich gebe dir recht, nicht, ich verstehe, was du meinst.
Es geht nicht ums Erwähnen, sondern es geht darum, wie man das herausstellt. Ja, man muss es nicht verschweigen, aber ich meine, wenn einer einen Bruch im Lebenslauf hat oder einer hat offensichtlich lange studiert, wird sich beim Gespräch ja ohnehin die Frage ergeben, was hast du gemacht in der
Zeit?
Wenn
er so weit kommt, ja. Wenn er ein Gespräch kriegt.
Ja, es kriegen schon viele Leute ein Gespräch eigentlich. Jetzt kriegen bei uns auch Leute Chancen, die sich gar nicht schriftlich bewerben. Ja, ich habe zum Beispiel mal einen Fall gehabt von einer Mitarbeiterin, die stand eines Tages vor meinem Schreibtisch. Die ist am Pförtner vorbei, die ist im Sekretariat vorbei. Die ist einfach reingeplatzt und sagt, guten Tag, ich fahre Taxi und ich möchte Journalist werden. So. Und na ja, gut, die hat später ein Volontariat bei uns machen können. Die ist jetzt Redakteurin irgendwo, ich glaube in Frankfurt-Oder. Und da habe ich gedacht, so gut, die fährt Taxi, aber wenn die das schafft, irgendwie hier so ohne weiteres reinzuplatzen, dann schafft die vielleicht auch andere Dinge, ja, und kriegt vielleicht Sachen raus, die andere nicht rauskriegen, die klopfen und fragen, ob sie einen Termin kriegen können.
Wir beenden diese erste Stunde Hörbar mit den Fehlfarben und der Song, den du ausgesucht hast, heißt Gott sei Dank nicht in England.
Radio 1 Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Lorenz Marold, einer der beiden Chefredakteure des Tagesspiegel.
Auch okay. Alles okay.
Ich wollte eine neue Variante fahren.
Hauptsache,
einfach.
Der Name wird genannt. Ne?
Oder?
Obwohl, so. Es gibt ja so einen Spruch irgendwie über Leute, über die man schreibt und ob es negativ ist oder positiv, die dann sagen, völlig egal, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben.
Der Name ist richtig geschrieben, ja. Du hast auf jeden Fall 1990 in einer WG gelebt. Das habe ich irgendwo dann doch gefunden, aber das wird nicht das einzige Jahr gewesen sein. Du hast wahrscheinlich viel in WGs gelebt.
Ja, lange. In Köln auch schon und in Berlin auch sehr lange. Also klar, hat ja fast jeder so, ne?
Als ich noch gar nichts über dich wusste, da habe ich gedacht, was machen wir in diesen 2 Stunden, wenn wir uns nichts zu erzählen haben? Und dann habe ich gedacht, na, ich könnte dich darum bitten, dass wir so fiktive Personen aus deiner oder existente Personen aus deiner Vergangenheit nehmen und du müsstest dich in sie hineinversetzen und dich als Lorenz beurteilen. Das klingt jetzt total kompliziert, aber was wird deine Mitbewohnerin XY über Lorenz gedacht haben damals?
Irgendeine Gemeinheit.
Nein, das ist, guck mal, du kannst jetzt alles sagen, was du willst, weil niemand wird es überprüfen können. Bist du denn ein guter Mitbewohner gewesen?
Ja, darf ich sagen, dass Quincy nicht meine Wahl war? Das darf ich auch sagen, ne? Von ihm?
Das hätte ich nicht von dir gedacht.
Warum?
Erstens finde ich es komisch platziert, dass du es nicht gleich gesagt hast nach dem Song. Dann finde ich es wirklich immer sehr interessant, wenn Leute, was für Songs Leute zum Anlass nehmen, um zu sagen, hier übrigens, die Moderatorin steuert auch ein paar Lieder dazu bei. Das heißt, so ein kleiner Shame-Effekt. Hey, ich habe doch The Clash mitgebracht, ich würde doch niemals Quincy Jones hören. So?
Nee, okay. Ich höre auch Quincy Jones. Ich höre unheimlich viel, aber das hätte ich nicht mitgebracht. Weil wahrscheinlich die Mitbewohnerin sagen würde, er nervt ein bisschen mit seinem doch sehr einseitigen Musikgeschmack beim Auflegen. So, also ich höre zwar sehr viel breiter im Radio und so weiter, im Auto, aber zu Hause habe ich eigentlich relativ einseitigen Musikgeschmack immer aufgelegt. Deswegen habe ich das jetzt auch gesagt. Also meine Mitbewohnerin hätte von mir wahrscheinlich Quincy nicht gehört. Ansonsten würde sie wahrscheinlich sagen, jede von denen, dass ich zu wenig abgewaschen habe.
Dafür hast du was gemacht? Hast du dich anders hervorgetan?
Ja, klar. Ich bin ja ein netter Mensch und ich habe mich. Also ich glaube, ich war ein relativ verträglicher Mitbewohner immer. Also ich habe meine Macken, die ich ja auch habe,
zum Beispiel
immer draußen gelassen. Lass mich mal überlegen, ob ich welche habe.
Nee, du überlegst gerade, welche du preisgibst.
Nee, also ich habe, glaube ich, so viele schlimme Macken nicht. Aber ich habe zum Beispiel meine schlechte Laune, die ich ja auch öfter hatte, versucht zumindest selten an anderen auszulassen. Ja, also ich glaube, dass Menschen auch bis heute relativ selten mitkriegen, wenn ich ganz besonders außer mir bin. So, es gibt Phasen, wo ich sehr dünnhäutig bin, dann merkt man es schon mal. Aber ich habe mich überwiegend ganz gut im Griff, glaube ich, was das Thema betrifft, das, wie es mir geht, wenn es mir schlecht geht, an anderen irgendwie auszulassen, dass die anderen darunter leiden, im Sinne von, ich behandle sie schlecht oder ich bin ein Stinkstiefel oder Vorsicht, den kannst du heute mal nicht ansprechen oder sowas. Mhm. Das ist eigentlich relativ selten bei mir passiert.
Das ist doch gut. Hast du mal Yoga gemacht oder Meditation?
Nee, gar nicht.
Nein. Aber du machst Sport.
Ja, vielleicht ist das sowas. Also wenn man läuft zum Beispiel oder sowas, ich höre da zwar meistens Musik dabei. Das stoppt manchmal ein bisschen den Gedankenfluss, manchmal regt ihn aber auch regt ihn auch total an. Also wenn man zum Beispiel seinen Player irgendwie auf Zufallsstücke stellt, das ist immer wieder toll, ne? Also wenn er plötzlich so, also wenn du es aussuchst, kommen manchmal die Stücke langweilig vor, wenn man sie zufällig reingespielt kriegt, also Stücke, die man sich ja selber mal zusammengestellt hat, dann gibt's oft so Situationen, wo ich das Kopfkino losgeht, wo einem Situationen einfallen, Leute einfallen, wo einem auch Sachen einfallen, die man vergessen hat zu tun, die man mal irgendwann machen wollte oder sowas.
Wenn ich deine Musikliste so ansehe, ich gehe nochmal auf deine Mitbewohnerin zurück, die dich aufgrund deines, ich glaube, es ist aus dieser Kränkung heraus, es ist diese Quincy Jones Kränkung, warum ich da jetzt nochmal einhake, aber wir kommen ja jetzt auch zu deinem nächsten Song von Billy Bragg.
Ich dachte, wenn ich schon nichts zu erzählen habe, dann können wir uns wenigstens ein bisschen über Musik
sprechen. Gott sei Dank hast du ja was zu erzählen, aber ich finde, du hast schon tatsächlich ein Jungs-Musikgeschmack. Also das, was du mitgebracht hast. Und ich denke mal, also gut, Nancy Sinatra und Lee Hazelwood, das ist jetzt nicht so nur Jungs, aber so Can und Clash und Susie and the Banshees und Pete Doherty und Noir Désir.
Susie ist nicht wirklich ein Junge.
Nein,
oder?
Weiß ich. Und ich höre es auch. Aber Ramones. Ich weiß, dass es auch ganz viele Frauen gibt, die diese Songs hören. Aber ich finde, es ist eine typische Männerliste. Es gibt auch bei Radio 1 Tage, wo man merkt, heute haben Jungs zusammengestellt. Jungsmusik, das ist Männer- oder Jungsmusik, die Frauen auch mögen können. Aber, ist egal. Billy Bragg. So, was ist das für ein Lied, das du mitgebracht hast? The Myth of the Trust.
Ja, das ist ein ganz, ganz ruhiges Lied. Billy Bragg, ich hätte wahrscheinlich auch fünf von dem spielen können.
Fünfe?
Mindestens. Billy Bragg ist so Mitte der 80er, glaube ich, aufgetaucht, bei mir zumindest, also oder es war eher Anfang der 80er Jahre. Und was ich so toll fand, der hat sich immer selber so als One-Man-Clash bezeichnet. Das ist so diese Mischung aus so eine sozial-linke Haltung, aber die sich in seinen Stücken halt oft gar nicht so niederschlägt, sondern unheimlich romantische Ader auch hat. Ja. Und so eine Sehnsuchtsader auch. Und für mich ist, sagen wir mal so, ich habe in den 80ern auch immer mal wieder in England gelebt, also nicht lange am Stück, aber ich war immer wieder da, habe da auch gejobbt und Sachen gemacht. Und irgendwie verbinde ich das ein bisschen mit dieser Zeit auch, Billy Bragg. Und zwar deswegen auch, weil ich in Wembley mal gehaust habe in einer WG, in der fast jeder Mitglied der SWP war, also Socialist Worker Party, und die sind fast jeden Morgen mit ihren Ständen raus und haben dann irgendwie die Menschen agitiert in Nord-London. Und ich bin mit meinem Freund Henk aus Holland, mit dem ich da war, einfach liegen geblieben.
Wie hieß der mit Nachnamen? Ist das der Henk, der mich unglücklich gemacht hat aus Utrecht?
Mit Sicherheit nicht, glaube ich.
Gott sei Dank.
Henk Schor hieß er.
Okay, alles klar. Nee, der hieß Henk Bickert. Wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, ist okay. Und deswegen erinnert mich das so ein bisschen, weil Billy Bragg ist ja auch immer so Vorkämpfer für die Linken gewesen und so. Und deswegen hat das ein bisschen damit zu tun, so wie ich gefühlt gelebt habe, obwohl ich nie Mitglied der SWP war und es auch nie hätte werden wollen und mich diese ganzen agitierenden, schwerkämpfenden Menschen eigentlich immer eher irritiert haben. Aber was mich mehr an Billy Bragg interessiert, ist so dieses ganz leichte Gitarrenspiel und diese romantische Ader, die der hat.
Jungsmusik. Also gefällt mir, hat mir sehr gut gefallen, das Lied. Aber Frauen haben oft oder Mädchen haben oft Jungs gebraucht, die ihnen diese Lieder auf dem Tape gespielt haben, um solche Lieder kennenzulernen. Kannst du das, weißt du, was ich meine?
Ich weiß es genau. Natürlich. Es ist ja oft so, wenn man auf ein Konzert geht, weiß man ganz genau irgendwie, ist das eine Jungsband oder eine Mädchenband. Mhm. Es gibt ja Konzerte, da sind, weiß ich nicht, drei Viertel Jungs dabei. Und Meat Puppets war ich jetzt vor kurzem im Postbahnhof, war total leer. Das sind ja eigentlich so amerikanische Helden, die fast jeder kennt von dem MTV Nirvana, von der MTV Nirvana Session. Und da waren fast nur Männer. Also es war eine ganz klassische Jungsveranstaltung. Andere Geschichten, Pete Doherty hören wir vielleicht ja später noch.
Ja.
Ist eigentlich also ähnlich, aber da siehst du bei Konzerten überwiegend ja Mädchen und Frauen.
Tja, das wäre ohne Kate wäre das aber auch nicht gewesen. Ich glaube, Kate ist Wegbereiterin für dieses weibliche Auditorium gewesen.
Das kann sein.
Wir werden es nicht erfahren.
Oasis ist zum Beispiel auch eine klassische Jungsband.
Ja, gut, wo aber auch viele Frauen im Publikum sind.
Nein? Eigentlich gar nicht.
Gut, dann schneiden wir das raus.
Genau.
Kleiner Scherz.
Die habe ich ja auch gestrichen.
So. Zurück in deinem Leben. Du hast als freier Autor für Zeitungen geschrieben. So unterschiedliche Zeitungen wie die Taz, die Faz und auch die Neue Zeit. Und die Neue Zeit, ist das richtig, dass das eine Tageszeitung der CDU war?
Das war die Blockparteizeitung der CDU im Osten. Und die ist gekauft worden 1990 von der FAZ. Und war so dann ein Drittel Westjournalisten ungefähr dort, so 90, 91. Und da bin ich auch gelandet. Und zwar war ich vorher, also ich habe bei verschiedenen geschrieben, beim Morgen, das war die Zeitung der LDPD früher. Da hatte mich hinempfohlen jemand, den ich vom Fernsehen kannte, weil ich damals als Rechercheur gearbeitet habe und auch den ein oder anderen Magazinfilm gemacht habe. Und weil mir das nicht so richtig gefallen hat, immer mit diesem riesen Aufwand mit Kamera und Tonmann und die Interviewpartner, die vorher immer ganz toll sind und die Kamera läuft und es fällt ihnen nicht mehr ein, was sie sagen sollten oder wollten. Da bin ich dann zum Morgen gekommen über eine Empfehlung und dann ist der Morgen eingestellt worden, dann bin ich zur Neuen Zeit gekommen, dann ist die Neue Zeit eingestellt worden und so kam ich dann zum Tagesspiegel. Ja, das war meine relativ kurze Printkarriere da.
Hast du denn das Gefühl gehabt, das war die konservativste Zeit deines Lebens oder hast du genau diesen anderen Part dort bedienen können? Also war es eine konservative Zeitung und man hat dich ein bisschen rumwirbeln lassen, denn du bist ja eigentlich ein kritischer Kommentator. Also die Kommentare, die ich von dir kenne, Radio 1, wie im Übrigen die der meisten anderen Kommentatoren auch, sind selten mit irgendetwas zufrieden. Vielleicht kann man aus der Zufriedenheit heraus keinen Kommentar machen.
Man kann sich auch mal freuen, dass was gut klappt, das ist ja klar. Aber die Frage ist ja eher so, hast du ja gefragt, so konservativ, konservative Zeit oder sowas. Mein Kollege und Freund Stefan vom Tagesspiegel, Stefan Andreas Kastorf, sagt immer scherzhalber, du bist eigentlich der wahre Konservative. Ja, weil meistens denken die Leute eher so ein bisschen konservativer. Ich weiß gar nicht, ob ich politisch das so eindeutig beantworten wollte. Das Thema konservativ ist ja, kann man ja so und so sehen.
Ja,
es gibt wahrscheinlich auch sehr viele konservative Linke. Die ist wahrscheinlich das Schlimmste sogar, was es gibt. Aber meistens wird man ja versucht, als Journalist versuchen die Leute einen einzuordnen und das meistens parteipolitisch. Und das hat mich schon immer total irritiert. Ich habe das auch nie verstanden. Es hat quasi jeder immer die Erwartung, nach einem bestimmten Kommentar, dass man Parteigänger, wenn nicht direkt so doch im übertragenen Sinne, der Partei ist, der dieser Kommentar am ehesten in die Hand gespielt hat. Und die sind dann völlig verblüfft, wenn der nächste Kommentar dann ganz anders ausfällt. Und sie denken, wieso, der war doch eben noch gegen den Wovereit, jetzt findet er plötzlich was von dem gut. Und so, und das sind so Sachen, die haben mich damals auch schon nicht interessiert und die interessieren mich auch bis heute nicht. Und wenn eine Zeitung mir damals die Gelegenheit gegeben hat, zu schreiben, was ich wollte und für richtig fand, dann hat mir das gereicht.
Aber genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, findet man, finde ich, nicht besonders oft. Es muss nicht unbedingt ganz plakativ direkt einer Partei zuzuschreiben sein, aber ich finde, dass die Dinge selten situativ beurteilt werden, sondern tatsächlich gerne. Also da muss ich auch meinen Lieblingssender Radio 1 einschließen, den ich wirklich bis aufs Blut verteidige und toll finde und klasse. Aber es ist total klar, welche Meinung die vorherrschende ist. Also welche Gesprächspartner hart rangenommen werden und welchen man auch dann auch sehr, sehr gute Kollegen, von denen ich weiß, dass die wirklich super Journalisten sind und dass sie sich theoretisch auf alle möglichen Spielarten verständigen könnten, ist es doch oft sehr, sehr vorhersehbar, in welche Richtung das Ganze geht. Nämlich eher linksintellektuell. Also egal, welches das Thema ist.
Das ist ja auch langweilig. Das finde ich ganz schrecklich. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich glaube auch bei Radio 1, aber auch beim Tagesspiegel, Leute schreiben, die eben ganz anders gepolt sind und die versuchen, diesem Mainstream, der es ja ist, was entgegenzusetzen. Und wenn das intelligent ist und nicht nur provokativ, dann ist uns das auch immer herzlich willkommen. Aber natürlich kann man sich selber nicht komplett freimachen davon, wie man aufgewachsen ist, wie man tickt und so weiter und so fort. Und dass sich bestimmte Typen von Journalisten bei bestimmten Zeitungen versammelt haben, war, glaube ich, früher sehr viel ausgeprägter, als das heute ist. Ich glaube, man findet in fast allen Zeitungen heute aus jedem Spektrum, aus jedem politischen Spektrum Journalisten.
Und dem Spiegel wird es gerade vorgeworfen, ne? Dass es tatsächlich,
dem Spiegel wird ja alles vorgeworfen. Also ersatzweise, dass er wieder versucht, besonders links zu werden und auch, dass er zwischendurch seine Linie vergessen hat und so weiter.
Egal, wie er es macht.
Also ich finde nichts schlimmer als eine Zeitung oder eine Zeitschrift, die man aufschlägt und man weiß genau, die bestätigt nur die Meinung, die man sowieso schon hat. Das ist das Langweiligste, was es gibt.
So, Soothing the Banshees. The Passenger heißt der Song, aber das ist noch eine Reminiszenz, die du da loswirst.
Ja, also wie gesagt, es gibt so viele tolle Songs und Iggy hätte eigentlich unbedingt irgendwo da reingehört, so kommt er indirekt mit rein, nämlich mit Passenger. Die Suzy-Variante habe ich deswegen gewählt, weil die früher mich auf meinen langen Touren nachts nach Berlin, von Köln nach Berlin und zurück immer begleitet hat, mit dem Kassettenradio. Mhm. Die habe ich aktuell auch im Auto und ist das absolute Lieblingslied von Emma.
Von deiner Tochter.
0,6, die immer sagt, Papa, jetzt bitte wieder la la la. Und je länger wir es hören, ich glaube, wir haben es in den letzten Wochen bestimmt 40, 50 Mal gehört, desto besser kann sie auch den Text mitsingen, der sich jenseits von la 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 irgendwie auch in ein paar Zeilen erstreckt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Liebe Hörer, willkommen zur letzten halben Stunde der Hörbar. Mein Gast, Lorenz Marold, er ist Chefredakteur beim Tagesspiegel. Und Sie können auch die Hörbar als Podcast kostenlos abonnieren. Das ist wirklich ganz einfach. Sie brauchen dazu allerdings das Programm iTunes. Auch das gibt es kostenlos. Und wenn Sie wollen, erklären wir Ihnen das mal genauer. Ich weiß immer nicht, wie viel ich davon erzählen soll, weil die meisten kennen das schon und sind dann vielleicht gelangweilt. Sie müssen uns da mal eine E-Mail schreiben, wenn Sie überhaupt nicht durchsteigen. Kennst du die meisten Tagesspiegel? Verkäufer eigentlich? Wie viele gibt es davon?
Ein paar hundert. Die meisten habe ich mindestens schon einmal gesehen und ich kenne etliche davon, ja.
An welchen Ecken wird denn eigentlich die Zeitung, ich will jetzt nicht so sehr immer diesen Namen sagen, aber die Zeitung am besten verkauft? Gibt es so Hotspots?
Naja, das ist schon alles rund um Mitte, das ist ganz klar. Also wo den ganzen Restaurants und Kneipen, Mitte, Innenstadtbezirke wird die Zeitung sehr gut verkauft abends. Also werden alle Zeitungen ganz gut verkauft.
Und die erste Ausgabe kommt wann in den Druck? Also ich meine, da wird ja noch weitergearbeitet dann. Ist es überhaupt schlau, sich eine Zeitung zu kaufen, die dann vielleicht schon, wann ist denn dein Redaktionsschluss, 16 Uhr?
Nee, der ist schon später, aber es wäre natürlich schon blöd, wenn man sehr daran interessiert ist, wie das Champions-League-Finale ausgeht, sich irgendwie Samstagabend, während es noch läuft, eine Zeitung zu kaufen. Ja, also ungefähr um 6 ist Schluss für die erste Ausgabe und alles, was bis dahin passiert ist, ist da drin. Mhm. Und dann wird nochmal aktualisiert bis um 11. Das ist auch ein bisschen eine Hürde, finde ich, bei diesen ganzen PDF-Ausgaben, die es im Moment gibt. Also die FAZ zum Beispiel hat eine ganz tolle App. Kann man sich die Zeitung im PDF anschauen, schon abends. Aber natürlich hast du nicht die aktualisierte Ausgabe. Und das finde ich, ist irgendwie schon auch nochmal ein Handicap. Ich finde es klasse, morgens die Zeitung im Briefkasten zu haben, nach wie vor. Obwohl ich zum Beispiel die Süddeutsche und auch die FAZ auch sehr, sehr gerne mittlerweile auf dem iPad oder auf dem Rechner lese.
Wie ist das mit euren Lesern? Könnt ihr da, also ich will jetzt hier gar nicht nur auf den Tagesspiegel hinaus, sondern es gilt wahrscheinlich für die meisten Tageszeitungen, es würde mich mal interessieren, ohne jetzt auch wiederum Werbung für das iPad zu machen. Für mich, ich finde das total blöd, das ist das erste Produkt, das mir überhaupt nichts zusagt von Apple. Aber es gibt ja tatsächlich viele Leute, die da rumsitzen und den ganzen Tag nichts anderes zu tun scheinen, als sich tatsächlich Zeitungen und Bücher übers iPad.
Wenn sie das tun, ist ja in Ordnung.
Habt ihr da Statistiken, was eure Leser machen? Also wird das sehr abgerufen?
Also unsere Leser sind sehr nach wie vor sehr printorientiert. Mhm. Das ist mir eigentlich, ist es relativ egal, muss ich sagen. Also ob das, was wir machen, jetzt in Holzrinde geritzt wird oder als digitale Ziffer umgerechnet wird. Ist aber so, dass die meisten Leser bei uns nach wie vor auf die Printausgabe stehen. Aber zum Beispiel mein Vater hat ein iPad jetzt von uns zum Geburtstag gekriegt. Der findet das toll. Der kann sich das großziehen, wie er es braucht. Der liest den Spiegel da drauf. Es hat auch Vorteile. Ja, es ist also, ich habe auch eins und was man feststellt ist, die Leute verdaddeln viel Zeit mit diesen Geräten und die fehlt ihnen vielleicht dann, um Zeitung zu lesen oder Bücher zu lesen. Das ist ein Problem für uns, aber auf der anderen Seite, ich habe Bücher gekauft fürs iPad, die ich nachts lese mit Beleuchtung und ich kaufe nach wie vor Bücher als ganz normale Seitenausgaben. Ja, es ist einfach eine Ergänzung und es gibt Situationen, in denen man das eine besser nutzen kann als das andere. Ich würde an den Strand würde ich nie ein iPad mitnehmen.
Nee, aber auch Zeitung lesen ist am Strand manchmal schwierig.
Ja.
Bist du denn jemand, der, wenn er Urlaub macht, sich wirklich einfach an den Strand legt?
Ja. Also ich lese unheimlich viel im Urlaub. Also ich lese Bücher in der Woche, komme ich wahnsinnig schwer dazu. Also zum Beispiel, ich habe jetzt im Urlaub Freiheit von Franzen gelesen, 800 Seiten. Das würde ich einfach im normalen Tagesbetrieb nicht schaffen, da komme ich nicht rein. Mhm. Ja. Ich schaffe ja nicht abends irgendwie länger als eine Stunde am Stück zu lesen. Das mache ich total gerne. Also Urlaub ist eigentlich im wirklichen Sinne Erholung, nicht viel tun, nicht viel vornehmen.
Aber du füllst den Kopf. Also ich meine, du liest ja während deines Arbeitsalltags schon ganz schön viel und dann auch noch Bücher. Also klar, niemand fährt ohne Buch in den Urlaub, das ist schon klar. Aber wenn du sagst, du liest sehr viel, hast du nicht auch das Bedürfnis, dein Gehirn mal überhaupt nicht zu stimulieren? Nicht durch Gespräche, nicht durch Geschriebenes, nicht durch Gehörtes?
Also wenn ich mich eine Stunde ans Meer setze und einfach rausgucke, ja, dann habe ich trotzdem natürlich Gedanken. Es passiert nichts. Es stimuliert quasi das Nichts auch mein Gehirn im gewissen Sinne. Insofern sehe ich da gar keinen Widerspruch. Ja. Ich kann mich ganz verlieren in Geschichten, in Büchern und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mich das anstrengt, sondern im Gegenteil. Also es beruhigt mich auch zum Teil. Also mal so eine richtig lange Strecke lesen zu können, ohne dass man das Gefühl hat, schnell, schnell, du musst noch durch.
Ja.
Also das ist für mich, ist das schon was den Kopf auch frei macht.
Mhm. Schreibst du denn für dich Geschichten? Also könntest du dir vorstellen, unter einem Pseudonym Geschichten zu schreiben und zu veröffentlichen?
Fiction? Oder?
Ja, vielleicht. Es muss jetzt gar nicht Fiction sein, aber es könnte natürlich Fiction sein. Ich frage mich, wenn ich ein bekannter Printautor wäre und auch Chefredakteur einer großen Zeitung, ob man nicht manchmal auch den Wunsch hat, von der Person völlig losgelöst Sachen zu veröffentlichen.
Also ich habe früher in der Tat ab und zu unter Pseudonym geschrieben. Weil natürlich so eine bestimmte Art zu schreiben geht irgendwann nicht mehr. Ja, das wird dann albern. Das habe ich aber aufgehört, weil es ist auch keine Zeit dafür wirklich da. Und ich stehe zu den Sachen, die ich schreibe, so wie sie kommen. Manche Gaga-Sachen verkneife ich mir heute. Die kommen dann eben nicht mehr vor. Aber so richtig unter Pseudonym zu schreiben, ich glaube, das wäre nichts für mich.
Und ein Buch? Reizt dich das?
Ehrlich gesagt habe ich über die Frage sehr oft nachgedacht. Und ich lese dann immer wieder oder ich lese die gar nicht alle durch, weil man kann die oft gar nicht durchlesen. Bücher von Kollegen, die also wirklich fließbandartig mindestens jedes Jahr ein Buch rauswerfen. Und ich finde, ohne dass ich jetzt irgendeinen da besonders herausheben will, ich finde es eine echte Zeitverschwendung für die Leser oft. Es sind oft Sachen, die ausgewalzt sind bis zum geht nicht mehr. Es ist oft Belangloses dabei. Und ich glaube irgendwie, die wenige Zeit, die man hat, ja, die sollte man dann vielleicht eher nutzen, um, was weiß ich, was Schönes zu machen, was einem richtig Spaß macht. Wenn ich mal eine richtig gute Idee habe, schließe ich das überhaupt nicht aus. Ja. Aber die Vorstellung, nur einfach jetzt auch noch diese Buchmaschinerie bedienen zu müssen mit etwas, was wir ohnehin schon machen und dann die Texte, die in der Zeitung erscheinen, nochmal auszuwalzen und einfach nur zu verlängern
künstlich. Aber da könntest du ja Fiction, da könntest du ja, eine Idee für einen Roman wäre ja nun eine ganz andere Richtung. Also da ging es jetzt nicht um irgendwas Politisches oder Spezifisches.
Es gibt ganz wenig Journalisten, die, glaube ich, gute Romane schreiben. Es gibt sehr viele, die es versuchen, aber es ist oft nicht gut.
Fällt dir ein Positivbeispiel ein?
Von einem Journalisten, der...
Du hast ein bisschen Zeit, wir können jetzt erstmal einen Song spielen. Vielleicht kannst du ja ein gutes Buch empfehlen. Es muss ja nicht von einem Kollegen sein. Pete Doherty, Palace of Bone hast du mitgebracht.
Das ist eins von seinen späteren Stücken, ein ruhiges Stück. Und Baby Shambles war ja die zweite Band von Doherty nach den Libertines und ein ganz großartiges musikalisches Werk, wie ich finde. Ein völlig kaputter Typ eigentlich.
Wie alt war der?
Ja, schwer zu sagen. Also manchmal ist es ja so, dass solche Menschen wirklich lange leben und alles überleben, was sie an Exzessen hatten. Aber bei Doherty muss man eigentlich jedes Jahr damit rechnen, dass es sein letztes ist. Ja.
Radio 1, die Hörbar Rust. Wir sind kurz vorm Finale sozusagen. Zu Gast ist heute Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Und jetzt, so in den letzten 10 Minuten, gibt's nochmal so ein Dies und Das, so ein Gemisch aus Sachen, die ich jetzt nicht mehr sinnvoll in einen Kontext bringen kann.
Ja, los.
Was war das für ein Moment, als dein Facebook-Foto entstanden ist? Du siehst nämlich du siehst ein bisschen aus wie ein gesunder Pete Doherty, wie ein wilder, verrückter englischer Musiker.
Das war in Cambridge, wo ich mit meinem Kollegen und Freund Markus Hesselmann eigentlich so einmal im Jahr war, eine Zeit lang. Und zwar bei den Germanisten an einem College, wo wir einmal im Jahr so ein Wochenendseminar gegeben haben. Wie man Essays schreibt, Kommentare schreibt.
Ah,
und
ja.
So. Und da sind wir immer abends einmal eingeladen zum High Table Dinner. Das ist so ein richtiges, super vornehmes, richtig halt englisches Universitätsessen mit so einem leicht erhobenen Podest, wo dann die ganzen Professoren, Dekane und so weiter sitzen. Unten die Studenten, die dann, wenn wir reinkommen, müssen die alle aufstehen und so. Also ganz traditionell. Und dann werden so Silberschalen rumgereicht. Und wenn man die dem Nachbarn gibt und die schräg gegenüber, wird man also darauf hingewiesen, dass man das so nicht macht. Also so diese absolute Tradition, dieses Traditionsbewusstsein, aber gepaart mit so einer gewissen Lockerheit, die dann eben auch und so einem Witz, der einhergeht. Und an einem dieser Abende war das wohl. Und ich war danach noch, das weiß ich noch, auf der Suche nach einem Bier nach 11, was in Cambridge genauso schwierig ist wie überall in England. Ich habe noch eins gefunden und ich glaube, es war auch noch eins mehr. Und das war danach ein Selbstporträt.
Auch noch ein Selbstporträt?
Ja, das ist ein Selbstporträt. Ich habe mich aufs Bett geschmissen und habe dann die Kamera hochgehalten und hatte, dass ich den Moment nochmal dokumentiere.
Es gibt sowieso, ich finde das ganz lustig, wenn man sich so die Fotos ansieht, das sagt ja wirklich sehr viel über Menschen aus, wie Menschen gerne gesehen werden möchten. Also, wenn man so ein Selbstporträt verschleiert, wenn man dann nicht sieht, dass da irgendwie doch noch die Schulter drauf ist oder der Arm, der abgeknickt ist und man versucht so nebensächlich auszusehen oder Leute mit Sonnenbrillen und ganz, weiß ich nicht, jeder positioniert sich irgendwie auf seine Weise. Ich habe da auch ein Foto drin als DJ, also nur damit das klar ist, ich wollte mich da nicht ausnehmen. Du hast komische Jobs in England gehabt, da du jetzt gerade von England gesprochen hast. Also es gab einen, stand auch auf meinem super, super Vorgespräch.
Auf dem Bau gearbeitet,
Auf dem Bau gearbeitet und dann hast du in einem Meinungsforschungsinstitut gearbeitet.
Ja, das war auch so ein Desaster. Es war in London, bei Marplan hießen die, glaube ich. Und wir sind damals mit der Band rüber.
Mit welcher Band?
Mit den Magoos. Hm. Und wir hatten einen Termin bei der Plattenfirma von Elvis Costello, war das, glaube ich. Irgendwo in Nordengland. Und wir sind ganz fürchterlich gescheitert. Das war also ein Riesendesaster. Wir hatten kein Geld mehr, sind dann da hängen geblieben und mussten dann so jobmäßig uns da durchhangeln. Und eine Station war Marplan. Und mit Englisch kam ich so ganz gut zurecht zu der Zeit und lief auch, ich habe also Umfragen gemacht, ob es Interesse gibt bei Firmen an schnurlosen Telefonen. Das war damals der große Hit.
Und hat es sich durchgesetzt?
Cordless Telefon. Are you interested in cordless Telefon? Und dann wurde ich aber zugelost für eine Wahlumfrage und bekam Wales als Gebiet. Und ich habe wirklich nichts verstanden. Die haben nur verstanden, London ruft an. Und mit London haben es die sowieso nicht so. Und dann haben die auch verliebt.
Am Telefon.
Ich habe echt nichts mehr verstanden. Und ich war so in einer Situation, wo ich gedacht habe, okay, ich verstehe eh nichts. Ich kreuze einfach irgendwas an. Ja. Aber das war echt ein Desaster.
Wahrscheinlich haben wir es dir zu verdanken, dass dem schnurlosen Telefon eine Chance gegeben wurde.
Absolut, absolut.
Sonst würden wir jetzt immer
Durchbruch.
Noch
Ich war dabei. Ja, ich war dabei, als der Durchbruch ist.
Dann gab es einen Job in Tegel. Du hast Fenster geputzt in Tegel.
Oh Mann. Alles hervorgekramt, genau. Alles. Ja, an dem ist eigentlich nur eins interessant, dass ich sozusagen der Nachfolger von der Rainbirds-Sängerin als Fensterputzer einer Rentnerin in Tegel war. Ja.
Nee, also das ist jetzt die Überschrift. Aber was ist die Geschichte dahinter?
Ich weiß nicht,
ihr wart miteinander bekannt?
Nee, wir haben uns nie kennengelernt.
Du hast in der Zeit einfach wild gejobbt, du hast alles Mögliche genommen, was man dir angeboten hat.
Ich habe eine heiße Empfehlung für einen Job gekriegt, ja, bei einer alten Frau zu putzen. Ich wusste aber nicht, wen ich da ersetzen sollte.
Ah ja.
Ja. Nee, das, also, naja, da müssen wir nicht, glaube ich, lange drüber reden.
Da müssen wir wirklich nicht lange drüber reden. Aber wir könnten vielleicht zum Abschluss noch etwas Gutes tun und deinem Fahrrad, deinem geklauten Fahrrad eine Chance geben. Ist das ein Markenfahrrad gewesen, sodass wir jetzt wirklich dazu aufrufen können?
Ich habe mir ein neues bestellt jetzt.
Ist ja gut, ja. Aber trotzdem kannst du ja sagen, das alte, wie sah das aus und was war das für eins?
Also ehrlich gesagt sah das aus wie 150.000 andere Fahrräder. Es war ein schwarzes, es war nicht so wahnsinnig teuer, ich glaube 600 Euro oder sowas.
Na, das finde ich aber teuer genug.
Es gibt ja Fahrräder, die kosten 2.000 Euro mehr. Ne? Das ist ja, wenn man sich da reinversetzt, was alles in so ein Fahrrad rein muss.
Also wir wollen das Fahrrad jetzt nicht suchen.
Ich glaube, das ist weg. Die Versicherung hat es bezahlt. Vielen Dank an die Versicherung. Mhm. Ich habe das Geld und das investiere ich in
neues. Geht das eigentlich über die ganz normale Hausratversicherung?
Da das im Haus passiert ist, hat die Hausratversicherung das bezahlt, ja.
Ah, gut, das zu wissen. Und du hattest den Kaufbeleg natürlich auch noch.
Absolut, ja.
Weil du alles abheftest.
Nee. Ich habe ein unfassbares Chaos eigentlich an Zetteln. Und weil das noch nicht so lange her war, hatte ich das relativ schnell gefunden.
Und letzte Frage für die Sendung, aber auch an dich als Fahrradfahrer. Lässt du die Luftpumpe dran für andere oder machst du sie immer ab?
Ich lasse sie immer dran.
Oh, das finde ich
gut. Die Luftpumpe ist nie geklaut worden.
Siehste, und das finde ich super. Ja. Weil neulich hatte ich so einen Platten und dachte, Mist, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich an so vielen Fahrrädern vorbeigerollt, habe geschoben und habe gedacht, keiner vertraut mehr darauf, dass Luftpumpen abgenommen und wieder dran gemacht werden. Und
ich
dann
auch,
irgendwann fand ich eine.
Ich war auch dankbar vor kurzem, da war ich mit Emma unterwegs. Ich hatte kein Fahrrad, sie hatte ihrs, es war platt, wir haben eine Luftpumpe gefunden. So konnte ich mit einem Roller von ihr hinterher rasen, während sie auf einer fremden Pumpe frisch aufgepumpten Rad davon brauste.
Ich finde das toll. Luftpumpen dran, das finde ich super. Ich habe leider keine Vorrichtung sonst. Gut, jetzt ist die Sendung durch. Hast du irgendwas nicht gesagt? Uns irgendwas Wichtiges verschwiegen?
Ich habe, glaube ich, erfolgreich alles Wichtige verschwiegen.
Okay. Und wenn wir jetzt Noir Désir spielen, dann musst du uns noch ganz kurz deine Geschichte dazu sagen. Le vent nous portera.
Ja, na, es ist ja eine ganz traurige Geschichte eigentlich, die nichts mit mir zu tun hat, die mit der Band zu tun hat. Der Sänger Bertrand Cantat war zusammen mit Marie Trintignant, der Schauspielerin, und er hat sie im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen. Sie ist gestorben an einer Misshandlung im Streit. Das war aber für mich nicht der Grund, dieses Stück auszusuchen, sondern ich habe eine gewisse Beziehung zu Frankreich immer gehabt. Ich finde, dieses Stück drückt unheimlich stark alles aus, was an Sehnsucht, was an Liebe und ansonsten an schönen und traurigen Dingen in der Welt passieren. Und das hat eigentlich immer wieder eine Rolle gespielt, wenn ich das höre. Ja, gibt es eine gewisse Sehnsucht bei mir, die dadurch erweckt wird, und deswegen habe ich es ausgesucht.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank für deine Lieder, deine Geschichten. Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuhören. Wir machen übrigens bald Sommerpause. Ich möchte nur, dass Sie sich da schon mal ein bisschen drauf einstellen. Ja, da wird es 5 Wochen keine Sendung geben und dann gibt es eine Wiederholung, glaube ich. Aber das kläre ich nochmal genauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.